Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Jahresende ist ja die traditionelle Zeit, Rückblick zu halten und nach vorne zu gucken. Und wir haben den Mut zur Lücke. Wir gucken nämlich eigentlich nicht nach hinten, wir gucken nur nach vorne. Wir gucken auf die Jahreslosung 2018. Hast du die, Giovanni? Ja, super, wunderbar. Ich glaube, das Bild ist aus Island. Da gibt es so tolle Wasserfälle. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21. Wusstet ihr, dass die Jahreslosung eigentlich gar nichts mit dem Herrenhuter Losungsbüchlein, mit dem blauen zu tun hat? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe, obwohl die Jahreslosung ja auch in dem Losungsbüchlein für jeden Tag drin ist. Die Jahreslosung hat, ich könnte sagen, wie kann es denn anders sein, tatsächlich eine gewisse Wurzel in Marburg. Tja, also im Vorbeigehen ein kleines Stück Marburger Geschichte, Heimatgeschichte mit deutschlandweiter Auswirkung. Franz von Rock, ein hugenottischstämmiger in Marburg geborener Pfarrer, der führte 1852 den Bibelleseplan als Teil seiner Jugendarbeit ein. Und zwar erfand er das in Treisa. Da hat er 2 Jahre vorher angeheuert als Jungpfarrer. Und dieser einheitliche Bibelleseplan war für alle Jünglingsbünde die Keimzelle für die heutigen Bibellesepläne, die wir ja auch in den Losungen finden. Das sind ja immer die 2 Losungen, Losung und Lehrtext. Und dann drunter kommt noch die Tageslese. Das ist dann sozusagen dieser Bibelleseplan. Der von Rock gilt übrigens auch als der Gründer des CVJM-Landesverbandes Kurhessen-Waldeck. Und der Bibelleseplan war so eine tolle Idee, dass er fortgeschrieben wurde. 80 Jahre später, 1934, ist dann sozusagen das Geburtsjahr der Jahreslosung. Da hat man nämlich gesagt, der Bibelleseplan, der hat sich bewährt. Und wir nehmen einen Vers aus dem Plan für das kommende Jahr, aus dem Bibelleseplan. Und der soll dann die Jahreslosung sein. Und so entstand das dann nun. Bis heute ist das so. Für mich ist diese Jahreslosung sehr kraftvoll. Die berührt mich. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist ja ein Bild, das Fundamentales anspricht. Durst, ihr kennt vielleicht alle die Dreierregel aus dem Survival-Bereich, wobei ich jetzt nicht sagen kann, wie medizinisch belastbar die ist. Aber die Dreierregel, so als Faustformel, sagt, ein Mensch kann 3 Minuten ohne Sauerstoff auskommen, 3 Tage ohne Wasser oder 3 Wochen ohne Essen und dann stirbt er. Der Arzt nickt. Okay, danke, Stefan. So wäre das Wasser also sozusagen das Zweitwichtigste, was wir zum Leben brauchen. Und Wasser war nicht nur schon immer einen Streit wert, es ist auch heute noch so. Wenn wir in die Bibel gucken, da könnte ich euch unendlich viele Stellen aufzählen über Streit, was so alles passiert ist wegen Wasser, wegen Brunnen, wegen dem Recht an Flüssigkeit, an Feuchtigkeit zu kommen. Und heute nenne ich nur das Stichwort Nestle und seine Wasserprivatisierungsbemühungen, beispielsweise in Algerien oder in Pakistan, dem gegenüber eben die Forderung steht, Wasser ist ein Grundrecht und nicht ein Wirtschaftsgut. Und da scheiden sich ja gerade die Geister. Ich befürchte eben, wenn Wasser zum Wirtschaftsgut wird, geht das wieder einmal auf die Kosten der Schwächsten. Das ist eine schwierige Sache. Aber da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Wasser bewegt auch ganze Weltregionen. Ihr kennt bestimmt die Ungerechtigkeitsgeschichten, die man schon gehört hat zwischen Israel und Palästina, dass die Jordanquelle entsprechend abgezapft wird und der Großteil nach Israel geht und nur ein kleiner Teil für Stunden nach Palästina. Wie das jetzt heute ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Was aber fast niemand weiß, ist, dass Israel jetzt 55% seines Trinkwassers durch Meerwasserentsalzungsanlagen gewinnt. Die Israelis haben eine neue, sehr effiziente und sehr günstige Methode gefunden, eine Entsalzungstechnik. Und dadurch wurde eines der trockensten Länder der Welt auf einmal zu einem Wassergiganten. Das findet gerade statt. Außerdem bereitet Israel 86% seines Abwassers wieder auf zur Bewässerung von Feldern. Wenn wir mal nach Spanien gucken, da sind das nur 19%. Und die Spanier, die leiden ja auch irre unter Wassermangel. Die sind noch lange nicht so weit. Ein Professor am Zuckerberg Institute for Water Research in Israel sagt, der Mittlere Osten trocknet aus. Das einzige Land, das nicht unter akutem Wassermangel leidet, ist Israel. Und es ist noch gar nicht so lange her. 2008, nach einer 10-jährigen Dürre, hatte der See Genezareth den tiefsten Wasserstand überhaupt. Und den Bauern wurde verboten, weiter Wasser zu entnehmen, wenn diese rote Linie überschritten würde oder worden wäre. Dann hätte eine irreversible Versalzung des See Genezareths eingesetzt und der See wäre vernichtet worden. So vertrocknete also in diesem Jahr 2008 vielen Bauern die Ernte auf den Feldern, weil sie kein Wasser entnehmen durften aus dem See. Ein Jahr vorher, 2007, betrieb Israel intensiv Wassereinsparungspolitik und noch verstärkt Wasserforschungsprojekte, unter anderem dem sind wohl auch diese neuen Entsalzungsanlagen zu verdanken. Im Nachbarland Syrien, da verdörrten in dieser Dürreperiode, in diesen 10 Jahren, viele landwirtschaftliche Nutzflächen und dann auch später die tiefen Bohrungen, wo man bis zu 500 Meter tief nach Wasser gebohrt hat. Das brachte alles nichts mehr. Ein großer Sandsturm hat dann dem Ganzen den Rest gegeben. Und viele Bauern, Millionen Bauern, zogen deswegen in die großen Städte und es gab Slums an den Stadträndern von Aleppo, von Homs, von Damaskus und von anderen Städten. Ein wissenschaftlicher Artikel aus dem Jahr 2015 beschreibt, dass das Assad-Regime letztlich diese Slums aufgegeben hat. Die sind dem nicht hinterhergekommen und diese schrecklichen Lebensbedingungen dort, die sind zum Mittelpunkt der sich entwickelnden Unruhen geworden. In diesen Slums sind diese Unruhen besonders stark gewachsen. Und ähnliche Geschichten spielen sich im gesamten Mittleren Osten ab, denn durch Dürre und den Kollaps der Landwirtschaft ist eine verlorene Generation geschaffen worden. Eine Generation, die keine Zukunftsperspektiven mehr vor sich hat und verbittert ist. Die kein Land mehr hat, weil es nichts mehr wert ist. Und es wird noch schlimmer. Iran, Irak und Jordanien, sie alle sehen einer Wasserkatastrophe entgegen. Die Wassernot verleitet die ganze Region zu verzweifelten Taten. So lässt sich also sagen, der Wassermangel ist wohl einer der Hauptauslöser für Syriens Niedergang und viele politischen Unruhen im Nahen Osten. Nur in Israel ist das anders. Israel hat Wasser im Überfluss. Der Hoffnungsgedanke an der ganzen Entwicklung ist, dass das Wasser auch eine Verbindung sein kann für Gemeinschaftsprojekte. Und eins dieser Projekte ist eben diese Meerwasserentsalzung, so ein Wissenschaftler von diesem eben genannten Institut. Ich glaube, das ist auch etwas, wofür wir beten können. Aber das zeigt mir auch, dass so unendlich viel vom Wasser abhängt. Von diesem zweitwichtigsten Element. Nicht nur, dass wir gerade Durst löschen können, sondern es geht ganz, ganz weit. Es geht bis in große politische Veränderungen hinein. Wasser ist fundamental. Und in der Offenbarung lesen wir, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ein stärkeres Bild kann ich mir nicht vorstellen. Es spricht nicht nur in meinen aktuellen Bedarf, sondern es spricht auch langfristig über mein Sein. Was will uns Gott mit diesem Hammerbild sagen? Klar, genau das. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir zu ihm kommen, als dass wir bei ihm andocken, bei ihm unsere Unerfülltheit, unsere Unsicherheit, unsere Unvollkommenheit, die uns innerlich austrocknen, beheben und aushöhlen lassen. In unserer Gesellschaft versuchen ja ganz viele Menschen mit ganz vielen Rezepten glücklich zu werden und innerlich erfüllt zu werden, versuchen Halt und Identität zu finden. Und ganz oft klappt das eben nur sehr bruchstückhaft. Und da ärgere ich mich immer wieder über die je neue Vermessenheit, ich würde fast sagen die Hybris, die man so in Werbesprüchen hört. Zuletzt habe ich mich wirklich geärgert, weil es einfach nicht stimmt, weil es nicht wahr ist, wie eine Agentur warb für mit besondere Erlebnisse, die man mit ihr buchen kann. Und ich sage dann, du bist, was du erlebst. Oder den Spruch, du bist, was du isst. Das ärgert mich total, weil das ist genau in eine Sparte reingehauen. Das stimmt nicht. Ich bin nicht, was ich erlebe. Auch wenn mir das jemand weismachen will. Ich bin nicht, was ich esse. Das ist vollkommen blödes Zeug. Und wir wissen das. Und die, die die Werbung machen, wissen das auch. Und die, die sie hören, wissen das auch. Aber das prägt mich. Das prägt mich. Ich glaube, ich muss etwas Besonderes erleben. Ich glaube, ich muss etwas Besonderes machen. Ich glaube, ich muss etwas Besonderes essen oder was auch immer, dass mein Leben besonders wird. Und das geht diametral dem entgegen, was Gott uns sagt. Natürlich sind das schöne Sachen. Ich esse auch gern schöne Sachen. Ich erlebe auch gern tolle Sachen. Das ist überhaupt kein Thema. Das darf man auch. Das ist in Ordnung. Aber ich bin nicht, was ich erlebe. Und ich bin nicht, was ich esse. Das ist nur so viel von mir, wenn ich so viel bin. Ein kleiner Teil. Also ich bin nicht so viel, zum Glück bin ich nur so viel, aber gut. Ich habe vorgestern einen Jahresrückblick im Fernsehen geguckt und da ging es um im letzten Jahr verstorbene Personen, von denen am Schluss jeweils ein wichtiges Zitat eingeblendet wurde. Das fand ich interessant, hat mir gut gefallen. Da kam dann unter anderem der Sänger der Band Linkin Park, Chester Bennington, der ist im Alter von 41 Jahren gestorben in diesem Jahr. Seine Band ist eine der erfolgreichsten des 21. Jahrhunderts. Er hinterlässt ein Vermögen von, man schätzt, um die 25 Millionen Euro. Er hat eine Familie mit 6 Kindern. Also eigentlich lauter Dinge, die man positiv bewertet. Er hatte beruflich Erfolg, er hat gut Geld verdient und er hat eine große Familie. Was willst du mehr, kann man theoretisch fragen. Das Zitat, das von ihm eingeblendet wurde, stammt aus einem seiner Lieder und das heißt, ich habe es so sehr versucht und ich kam so weit, aber am Ende bedeutet es alles nichts. Und er hat sich das Leben genommen in diesem Jahr. Natürlich gibt es da viele Dinge, mit denen man das erklären kann. Aber mir geht's mal um die große Linie. Der war innerlich ausgetrocknet, trotz aller Höhenflüge und Erfolge. Und ich vermute mal, er hatte das lebendige Wasser Gottes nicht. Ich weiß es nicht, ich vermute es. Was treibt mich an? Ist es, dass ich geliebt sein will? Ist es die Lust an der Gestaltung der Dinge? Ist es die Lust an der Macht? Ist es Neugierde? Ist es, mir etwas mehr leisten zu können? Ist es meine Bequemlichkeit? Oder ist es der Wunsch nach Gerechtigkeit? Ist es meine Überzeugung, die ich habe? Ist es Liebe für die Menschen? Liebe für meine Stadt oder für mein Land? Ist es die Liebe zu meinen Kindern? Zu meinem Partner, zu meinen Eltern oder zur Welt allgemein? Ist es der Wunsch, mir etwas beweisen zu wollen? Ist es, helfen zu können? Ist es Lust an der Bewegung? Ist es Lust am Genuss oder Spaß am Erfolg, Was treibt mich an? Ich bewerte hier gar nichts, obwohl es durchaus bessere und schlechtere Motive gibt für meinen Antrieb. Was auch immer mich antreibt und zu welchem Erfolg auch immer es mich führt, Gott sagt mir in der Jahreslosung, deinen inneren Durst, den wirst du bei mir los. Letztlich nur bei mir. Im Umkehrschluss, warum sind Menschen trotz allen Erfolgs innerlich durstig? Nicht, weil sie Erfolg oder auch keinen Erfolg haben, sondern weil sie an der falschen Stelle versuchen, ihren Lebensdurst zu stillen. Ich bin nicht das, was mich antreibt, etwas zu tun. Sei es etwas Humanes, sei es etwas Egoistisches oder sei es mein Glauben. Das bin ich nicht. Ich bin das, was Gott mir schenkt. Und Gott will mir alles schenken. Mein heutiges Lebensgefühl, auch das Religiöse, ist so oft von Indifferenz geprägt. Von so vielem sowohl als auch ein bisschen hier und ein bisschen da und ich pack alles zusammen und dann passt das schon. Und in der Bibel, ja, das kann man nicht so nehmen, aber das kann man so nehmen. Und in der Welt, das ist so in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Die Indifferenz ist sehr groß. Das ist nicht nur schlecht, aber sie lässt alles so in den Händen zerrinnen. Das ist eine große Gefahr. Und ich versuche, alles in einen Sack reinzubekommen zur Steigerung meiner Lebensqualität oder der Lebensqualität von anderen. Zur Steigerung des Gefühls, dass ich lebe und gelebt habe. Aber Gott sagt mir, sagt uns am Ende der Bibel, im letzten Kapitel in der Offenbarung, fast in den letzten Versen, eine ganz klare Richtung, eine klare Ansage. Wenn ich durstig bin, different, nicht indifferent, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Und das ist, dass den innerlichen Durst bis in die Ewigkeit hinein stillt. So hat es Jesus versprochen im Johannesevangelium, im Gespräch mit der Frau am Brunnen. Das lebendige Wasser ist das, was meinen Durst bis in Ewigkeit stillt. Und Gott tut das und er tut es umsonst. Alles ist Gnade, seine Gnade. Und nichts davon kann ich mir verdienen und nichts davon kann ich mir erarbeiten. Aber ich kann mir alles schenken lassen. Ich darf auch alles tun, ich darf auch alle möglichen Motive haben, das ist in Ordnung. Aber das lebendige Wasser, das ich brauche, dass ich innerlich nicht durstig werde oder verdurste, das bekomme ich bei ihm. Was für eine Zusage für das kommende Jahr. Was für eine großartige Aufforderung. Ich und ich will, sagt Gott. Ich will lebendiges Wasser geben. Und zwar umsonst. Jesus, Heiliger Geist, himmlischer Vater, das ist eine großartige Verheißung und wir sehnen uns danach und wir bitten dich, dass du das erfüllst an uns. Wir wünschen es uns sehr und wir bitten dich darum. Amen.